Der muss den Anfang machen. Das, der Hintergrund ist ja von der Freien Predigt oder von dem, dass wir unsere stille Zeit intensiver machen und dann halt auch immer einen kleinen Gedanken oder was uns persönlich angesprochen hat, weitergeben. Und mich hat er letztens in der Bibellese angesprochen, in Matthäus 10, wo der Jesus unter anderem davon spricht, wo es um kommende Verfolgungen geht, um Leid, um das, was seine Jünger auch mitmachen werden. Das ist ein Thema, das beschäftigt mich sowieso gerade in der letzten Zeit verstärkt, weil wir bestimmt nicht auf eine bessere Zeit zugehen, sondern eher auf eine schlimmere Zeit. Aber dass wir da gut vorbereitet sind, hat der Jesus uns auch solche Bibelverse aufschreiben lassen und ich lese einfach immer wieder ein paar Verse vor und ich lese jetzt nicht das ganze Kapitel, aber einfach ein paar Verse, die mich angesprochen haben. Ich lese mal ab Vers 17. Hütet euch aber vor den Menschen, denn sie werden euch den Gerichten ausliefern und in ihren Synagogen werden sie euch geißeln. Auch vor Fürsten und Könige wird man euch führen, um meinetwillen ihnen und den Heiden zum Zeugnis. Wenn sie euch aber ausliefern, so sorgt euch nicht darum, wie oder was ihr reden sollt, denn es wird euch in jener Stunde gegeben werden, was ihr reden sollt. Denn nicht ihr seid es, die reden, sondern der Geist eures Vaters ist's, der durch euch redet. Also entgegen dem, was man jetzt erwarten würde, sagt der Jesus hier, naja, es ist eine bedrückende Situation. Es kann passieren, dass man unter anderem vor dem Gericht stehen wird oder dass man ausgeliefert werden wird oder dass man verraten wird oder irgendwas. Und jetzt soll man aber sich nicht fürchten, sondern wir sollen nicht einmal sorgen. Also ich habe gedacht, menschlich kannst du es nicht verstehen. Da braucht man wirklich den Glaube und das felsenfeste Fundament, was wir im Wort Gottes haben. Und so geht es los. Also das sind mehrere so Begebenheiten, die sich durch das Kapitel irgendwie so ziehen. Und ja, ich habe mir einfach hingeschrieben daneben, sei bereit auch für den Herrn Jesus zu leiden, wenn es drauf ankommt. Schlag dich auf jeden Fall nicht auf die Seite, wo es bequemer ist, sondern schlag dich auf die Seite, die ewiges Leben bringt und die vielleicht sehr unbequem wird, wenn es darum geht, um jeden Preis immer Jesus nachzufolgen. Und der Jesus sagt auch im Vers 25, es ist für den Jünger genug, dass er sei wie sein Meister und der Knecht, wie sein Herr. Haben sie den Hausherrn Beelzebul genannt, wie viel mehr seine Hausgenossen. Also wir merken das auch in unsere Tage, wie irgendwie so ein Umbruch ist. Wir merken das einfach, auch wenn wir es nicht alles einordnen können, was da passiert. Aber wir spüren das, glaube ich, alle, wie so weltweit was im Umbruch ist, wie das sich verändert, wie Dinge auf den Kopf gestellt werden, die früher sonst ganz normal waren, wo man dann mittlerweile um dies und jenes kämpfen muss. Und der Jesus hat uns das auch vorausgesagt, dass das kommen muss. Es muss so kommen, weil es im Wort Gottes so geschrieben steht. Aber jetzt ist die Frage für uns, wie wir mit dem Ganzen, was wir da sehen, auch umgehen. Und er sagt da jetzt weiter, das hat mich so ermutigt. In Vers 26, so fürchtet euch nun nicht vor ihnen. Wir sollen keine Menschenfurcht haben. Wir brauchen uns nicht fürchten. Und wir sollen uns auch nicht fürchten. Das ist ein Gebot, sagt er. Fürchtet euch nicht vor ihnen. Denn es ist nichts verdeckt, was nicht aufgedeckt werden wird. Und es ist nichts verborgen, was man nicht erfahren wird. Was ich euch im Finstern sage, das redet im Licht. Und was ihr ins Ohr hört, das verkündigt auf den Dächern. Und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, aber die Seele nicht töten können oder zu töten vermögen. Das ist ganz ausdrücklich die Warnung, nicht vor dem, was wir jetzt mitkriegen, fürchten, auch nicht, wenn es ans irdische Leben geht, wenn der eine die Gnade an den Kopf hält und sagt, jetzt Jesus oder dein Leben, nicht fürchten, sagt er hier ganz eindeutig immer wieder, nicht fürchten. Und das hat mich so ermutigt, weil hier steht wirklich, vor wem wir uns fürchten sollen, fürchtet euch, aber vielmehr den, der Seele und Leib verderben kann in der Hölle. Als Kind habe ich immer gedacht, das ist der Teufel, aber das ist nicht der Teufel, das ist der lebendige Gott. Der spricht ganz am Ende das letzte Urteil über Menschenleben. Der sagt, der hat das getan, der kommt in die Hölle oder der kommt in den Himmel. Das ist der, den wir wirklich fürchten sollen. Also, das habe ich mir gedacht, jetzt ist an der Zeit, Gottesfurcht, in Gottesfurcht zu investieren, sage ich mal. Manche Leute investieren in Gold und wollen hier durch die Krise kommen oder was anderes. Das ist, glaube ich, ganz gut für uns, dass wir in Gottesfurcht investieren. Und hier jetzt wieder der Vers, wo ich auch an die Vögel gedacht habe, verkauft man nicht zwei Sperlinge um einen Groschen, und doch fällt keiner von ihnen auf die Erde ohne euren Vater. Bei euch aber sind selbst die Haare des Hauptes alle gezählt. Und wieder jetzt, darum fürchtet euch nicht. Immer wieder kommt es in dem Kapitel raus. Fürchtet euch nicht. Schaut deine Tatsachen ins Auge, die kommen. Aber fürchte dich nicht davor. Hab keine Angst vor der Krankheit. Hab keine Angst vor finanziellen Niedergang. Hab keine Angst vor einem Mensch, der dich bedrohen kann. Hab keine Angst vor vielleicht der Enteignung oder irgendwas anderem. Fürchtet vielmehr den lebendigen Gott. Dann hast du nichts mehr zum Fürchten. Wer Gott fürchtet, fürchtet nichts anderes mehr. Und in Sprüche ist mir da der Vers eingefallen. Ich habe jetzt das nicht rausgesucht, aber ich habe mir irgendwo markiert. Ich sage jetzt einfach mal so frei: Menschenfurcht bringt zu Fall, aber wer auf den Herrn vertraut, den wird er helfen, glaube ich, oder so geht er weiter. Oder mit Gnade umgeben. Und hier geht es weiter. Also der Jesus fordert zur Konsequenz auf: Jeder nun, der sich zu mir bekennt vor den Menschen, zu dem werde auch ich mich bekennen vor meinem Vater im Himmel. Wer mich aber verleugnet vor den Menschen, den werde auch ich verleugnen vor meinem Vater im Himmel. Und ich lese noch weiter im Vers 39. Wer sein Leben findet, der wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird es finden. Also ganz ernst eigentlich, aber doch auch hoffnungsvoll. Für einen Christ ist das Leben hier nicht alles. Für einen Christ ist das Leben da oben. Hier ist nur Durchlaufstation, wo wir ein paar Jahre sind, wo wir mehr oder weniger gut verbringen. Aber wir sollen... Das war mir irgendwie so auf dem Herzen, ich soll das sagen. Wir sollen den Herrn Jesus fürchten und ihm nachfolgen um jeden Preis, egal was kommt. Und da kann man sich vielleicht jetzt gerade gut darauf vorbereiten, in der Zeit, wo es noch nicht so schlimm ist. Wir wissen nicht, wie das alles genau konkret weitergeht, aber wir sollen uns nicht fürchten. Gut. Dankeschön.
Ja, ich möchte gerne weitergeben, was der Herr mir gesagt hat. Ich bin momentan gerade im Alten Testament, und zwar im Buch Esra lese ich gerade, wie der Herr die Weggeführten, das Volk Israel, das in Gefangenschaft geführt worden ist, nach 70 Jahren Gefangenschaft zurückführt. Dass sie sich auf den Weg machen, nach Judäa, nach Israel gehen, nach Jerusalem gehen und wie sie dort starten wieder. Es ist total interessant, wie Gott hinter dem Ganzen steht, wie er führt. Das ist total beeindruckend in diesem Abschnitt. Man sieht, wie Gott die Könige, die Mächtigen dieser Welt, den Kyros, es ins Herz gibt, ja, dass er dieses Volk zurückgelässt. Es ist gewaltig, wie Gott das Herz und den Geist dieses Volkes erweckt und sie aufmachen und zurückgehen, um wieder aufzubauen. Und wie Gott hinter dem Ganzen steht und man sieht einfach, wie er der ist, der wirklich Herzen lenkt wie Wasserbäche, dass sein Ziel erreicht wird, dass dieser Tempel wieder aufgebaut wird, dass diese Stadt wieder aufgebaut wird, dass dort wieder sein Volk ihn anbeten kann in der Weise, wie er es vorgesehen hat. Also, sie sind zurückgegangen, sie fangen an, sie bauen den Brandopferaltar und sind voller Begeisterung, beginnen den Opferdienst wieder. Und dann machen sie sich droh, dass sie den Tempel aufbauen, sie legen das Fundament und auch mit großer Freude machen sie das alles. Manche sind traurig, weil sie sich erinnern an den vergangenen Tempel und die Herrlichkeit. Das sind die Älteren, die wissen noch, die sind eher traurig, weil sie sagen, was ist das, diese verbrannten Steine da. Die Jüngeren freuen sich total, weil sie sagen, es geht wieder los. Aber dann regt sie Widerstand. Ja? Andere wollen mitbauen, diese Völker, die dort angesiedelt worden sind, wo sie dann auch vermischt haben mit diesem Glauben, sage ich mal, ja, mit dem Gottesdienst. Und dann sagen sie, nein, ihr könnt es nicht mitmachen, wir machen das, Gott hat es uns gegeben, den Auftrag. Und dann waren sie plötzlich die Feinde. Dann hat sie ihre wahre Motivation erzeugt und sie haben aktiv dagegen gearbeitet. Haben Briefe geschrieben wieder an die Könige in Persien und haben dann wirklich einen Baustopp erwirkt. Und dieser Baustopp waren ungefähr 16 Jahre. 16 Jahre, dass das Volk dort nicht mehr weiterbaut hat am Tempel. Und nach diesen 16 Jahren weckt der Herr zwei Propheten. Und zwar ein Prophet Haggai und ein Prophet Zacharia. Und ich möchte heute lesen oder ein paar Gedanken weitergeben vom Prophet Haggai. Schlagt es mal auf, einer der kleinen Propheten. Und es ist das Jahr 520 vor Christus, wo dieser Haggai auftritt und ein Wort Gottes weitergibt an sein Volk dort. Das Buch Haggai insgesamt sind vier Botschaften, die da aufgeschrieben sind, die Haggai in verschiedene zeitliche Abstände weitergegeben hat. Und es sind sehr schöne Botschaften, aufrüttelnd, Botschaften, die aufwecken, die ernst sind, aber die auch sehr Mut machen. Und das alles hat mir Mut gemacht und den Blick wieder ausgerichtet, auch wieder auf das Wesentliche. Und deswegen gebe ich euch das jetzt auch weiter. Also, Gott spricht durch den Prophet Haggai. Und in Haggai 1, Vers 2 liest man, so spricht der Herr der Herrscher und sagt, dieses Volk spricht, die Zeit ist nicht gekommen, die Zeit, dass das Haus des Herrn gebaut werde. Also, die Menschen haben aufgehört zu bauen und haben gesagt, ja, es geht ja gar nicht, wir können es ja nicht machen. Wir dürfen es ja nicht und alles andere spricht dagegen, lassen wir das. Und dann spricht Gott weiter und das Wort des Herrn erging durch den Prophet Haggai, indem er sprach, ist es für euch selbst Zeit, in euren getäfelten Häusern zu wohnen, während dieses Haus wüst liegt? Also sie waren schon aktiv, natürlich. Und sie haben das eigene Haus aufgebaut, die eigene Sache sich kümmert und es ist vorangegangen und sogar so weit, dass, ja, wenn das Haus alles schön ist, dann mache ich es noch schöner und tue innen mal ein bisschen raustäfeln, dass es einfach richtig gut ist. Und jetzt sagt Gott, ihr wohnt in getäfelte Häuser und mein Haus, da passiert nichts. Und Gott ruft auf und sagt, und nun, so spricht der Herr in Vers 5, der Herr der Herrscher, richtet euer Herz auf eure Wege. Er sagt, schaut doch mal auf euer Leben, untersucht es euch mal. Schaut mal zurück, wie ist es? Und er beschreibt, ihr habt viel gesät und wenig eingebracht. Ihr esst, aber nicht zur Sättigung. Ihr trinkt, aber nicht zur Genüge. Ihr kleidet euch, aber es wird keinem warm. Und der Lohnarbeiter erwirbt Lohn für einen durchlöcherten Beutel. Sie haben sich bemüht, sie haben gearbeitet, sie haben hart gearbeitet, aber irgendwie war Mangel da in diesem Leben. Es war nicht genug oder nicht Überfluss. Ja. Sie haben erwirkt und es ist wie Sand zwischen die Hände zerronnen und es war gleich wieder weg. Der Herr sagt, schaut auf euer Leben. Seht ihr das nicht? Und weiter in Vers 7, so spricht der Herrscher, Herr der Herrscher, richtet euer Herz auf eure Wege. Untersucht euch. Steigt auf das Gebirge und bringt Holz herbei und baut das Haus. So werde ich Wohlgefallen daran haben und verherrlicht werden, spricht der Herr. Ihr habt nach vielem ausgeschaut, und siehe, es wurde wenig. Ihr brachtet ihr es heim, so blies ich hinein. Und weshalb das? Spricht der Herr, der Herrscher. Wegen meines Hauses, das wüst liegt, während ihr lauft, jeder für sein eigenes Haus. Darum hat der Himmel den Tau über euch zurückgehalten und die Erde ihren Ertrag zurückgehalten. Ich habe eine Dürre gerufen über das Land, und über die Berge und über das Korn und über das, den Most und das Öl und über das, was der Erdboden hervorbringt und über die Menschen und über das Vieh und über alle Arbeit der Hände. Gott ist es, der dahinter ist und diesen Mangel wirkt, weil er sagt, es ist mein Haus, das liegt brach. Geht's los, holt's Holz und fangt's an. Und ich werde Wohlgefallen daran haben, sagt er. Und ich werde verherrlicht werden. Das ist das Ziel. Warum führt er sie zurück? Warum bewegt er das Herz von dem mächtigsten Mann zur damaligen Zeit? Bringt sie zurück, öffnet alle Türen, ebnet alle Wege. Genau mit diesem Ziel. Und es ist eine ernste Warnung, die da ausgesprochen wird, die Haggai spricht. Eine ernste Warnung auch an uns, an mich. Ja, um was drehe ich mich, um was kümmere ich mich? Wie schaut es in meinem Leben aus? Richte mal dein Herz auf dein Leben, schaue ich mal in mein Leben, wie schaut es aus? Aber die hart, werke dort und es ist doch irgendwie nichts da. Mangel in unserem Leben kann ein Zeichen sein, dass Gott uns was zeigen möchte. Dass wir uns vielleicht um das Falsche kümmern. Unsere Energie und Zeit in was Falsches investieren. Im Neuen Testament lesen wir in Matthäus 6, Vers 33, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Und dies alles wird euch hinzugefügt werden. Das ist das Kapitel, wo es um Sorgen geht. Habe ich genug zum Essen? Habe ich genug fürs Tägliche? Habe ich was zum Ozean? Der Herr sagt, trachtet zuerst nach meinem Reich und meiner Gerechtigkeit und ich gebe dir das alles. Es wird funktionieren. Und das sehen wir auch da, eine ernste Warnung. Aber wenn man weiterliest, dann sieht man ab Vers 12, und Zerubbabel, der Sohn Schealtiels, Josua, der Sohn Jozadaks, der hohe Priester und der ganze Überrest des Volkes hörten auf die Stimme des Herrn ihres Gottes und auf die Worte des Propheten Haggai, so wie der Herr, ihr Gott, ihn gesandt hatte. Und das Volk fürchtete sich vor dem Herrn. Und das ist gut. Hören auf Gottes Warnung und es ernst nehmen. Wirklich stille werden, drüber nachdenken, Gottes Größe, Herrlichkeit, Heiligkeit sehen und eine gesunde Ehrfurcht haben vor diesem Gott und vor dem, was er in deinem Leben macht. Hören, fürchten. Da war Erregung im Herzen, da war Erschrecken und das ist gut. Und was jetzt so schön ist, Gott haut jetzt nicht drauf, ein strafender Gott, der seinen Zorn, sage ich mal, rauslässt, sondern Gott ist ganz anders. Da sprach Haggai, der Bote des Herrn, Kraft der Botschaft des Herrn zum Volk und sagte, ich bin mit euch, spricht der Herr. Der Herr sieht diese Regung im Herz, das Erschrecken, die Furcht, die grundsätzliche Bereitschaft zur Umkehr und sofort stellt er sie dazu und sagt, ich bin mit euch. Das macht er auch bei uns. Und das ist einfach total schön. Gott sucht, wie soll ich sagen, eben ein Herz, ja, das ehrfürchtig ist vor ihm, das demütig ist vor ihm, das auch wieder den rechten Blick hat. Und dann ist er sofort da. Und er sagt, ich bin bei euch. Ja? Und dann lest man weiter, der Herr weckt auf den Geist Zerubbabels, den Geist Josuas, den Geist des ganzen Überrests des Volkes. Und sie kamen und arbeiteten am Haus des Herrn der Herrscharen ihres Gottes. Am 24. Tag des 6. Monats im 2. Jahr des König Darius. Also wenn diese, wie soll ich sagen, diese Umkehr da ist, diese Buße, diese Bereitschaft, da ist der Herr, er steht bereit, wie der Vater im Gleichnis mit offenen Armen. Und nimmt die in die Arme, ja, und sagt, gut, schön, fürcht die nicht, ich bin da. Und dann gibt er auch wieder Kraft und weckt auf, richtet aus und die Arbeit beginnt am Haus des Herrn. Was mir das gezeigt hat an dem Ganzen ist, diese Aufforderung, für uns alle, diesen Blick zu haben. Bauen wir an diesem Tempel Gottes. Ja, der Tempel Gottes ist die Gemeinde jetzt. Ist nicht ein Gebäude in Jerusalem. Lesen wir im Neuen Testament. Die Gemeinde ist der Tempel Gottes, wo er wohnt. Und das heißt, arbeiten wir an diesem Tempel. Jeder nach seiner Begabung, nach seiner Möglichkeit. Aber verlieren wir dieses Ziel nie aus den Augen. Sondern arbeiten wir daran. Es ist das Kostbarste für Gott. Er hat sein Leben gegeben für diese Gemeinde. Für dich, für mich, für jeden, den er errettet hat. Es ist sein Wertvollstes und Wichtigstes. Und wie gesagt, richten wir unser Herz doch auf unsere Wege. Untersuchen wir das. Lassen wir uns von Gott durchforschen. Ist da irgendwas? Habe ich irgendwie, wie soll ich sagen, einen Blick verloren? Die Richtung, bin ich abgewichen ein bisschen? Korrigier mich, Herr. Gott möchte es, dass wir doch uns um sein Haus, um sein Tempel kümmern. Und sagen wir nicht, wie die Menschen damals, es ist jetzt nicht die rechte Zeit. Es ist immer die richtige Zeit, dass wir an Gottes Tempel weiterbauen. Weil Gott hätte auch damals, hat man gedacht, wie gewaltig war das gewesen, er führt sie zurück, wo sie vielleicht noch ein paar Kilometer von Jerusalem weg sind, lässt er aus dem Himmel den neuen Tempel runterschweben. Gewaltig, oder? Die Menschen waren niedergefallen, hätten gepriesen, ihn angebetet. Aber es war nicht Gottes Plan, weil Gott sagt, ihr baut den Tempel. Und wir sollen auch jetzt diesen Tempel bauen. Gott kannte, hat alle Wege, kann in den Himmel sein Evangelium schreiben, kann gewaltige Dinge da. Aber er möchte es durch uns machen. Ist doch interessant. In unserer Schwachheit, in unserem Unvermögen. Aber es ist sein Plan, es durch uns zu machen. Und er verspricht, ich bin mit euch, spricht der Herr. Und er stellt sich immer vor als der Herr der Herrscher, als der Mächtige, der der Herrscher ist über das himmlische Heer, ja, über alle Engel und alle Gewalten. Er ist der Mächtige. Das war die erste Botschaft, dieses Wach auf und richte deinen Blick wieder aus auf das Wesentliche. Dann kommen wir zu der zweiten Botschaft. Und das möchte ich auch noch kurz weitergeben. Das ist aber dann auch schon mein letzter Punkt, weil ich das auch so schief finde, so ermutigend. Die zweite Botschaft in Kapitel 2, die Verse 1 bis 9. Da heißt es folgendermaßen. Im siebten Monat, am 21. des Monats, erging das Wort des Herrn durch den Propheten Haggai, indem er sprach, rede doch zu Serubabel, dem Sohn Shealtiels, dem Statthalter von Juda, und zu Josua, dem Sohn Jozadaks, dem hohen Priester, und zum Überrest des Volkes und sprich, wer ist unter euch übrig geblieben, der dieses Haus in seiner früheren Herrlichkeit gesehen hat? Und wie seht ihr es jetzt? Ist es nicht wie nichts in euren Augen? Und er lenkt praktisch den Blick jetzt genau da drauf, was man vorher, wo ich es schon kurz erwähnt habe, die Älteren haben noch gewusst den alten Tempel. Sie haben ihn vor Augen gehabt, noch die Herrlichkeit und die Pracht von diesem salomonischen Tempel. Und der Herr sagt, und was siehst du jetzt? Die verbrannten Steine, die da mühsam aufeinander geschichtet werden. Es ist doch wie nichts in deine Augen. Aber er geht weiter an der Stelle. Und er sagt in Vers 4, und nun sei stark, Serubabel, spricht der Herr, und sei stark, Josua, Sohn Josadaks, du hoher Priester, und seid stark, alles Volk des Landes, spricht der Herr, und arbeitet. Denn ich bin mit euch, spricht der Herr, der Herrscher. Das Wort, dass ich mit euch eingegangen bin, als ihr aus Ägypten zogt, und mein Geist bestehen in eurer Mitte. Fürchtet euch nicht, denn so spricht der Herr der Herrscher, noch einmal, eine kurze Zeit ist es, da werde ich den Himmel erschüttern und die Erde und das Meer und das Trockene. Und ich werde alle Nationen erschüttern und das Ersehnte aller Nationen wird kommen und ich werde dieses Haus mit Herrlichkeit füllen, spricht der Herr der Herrscher. Mein ist das Silber und mein das Gold, spricht der Herr der Herrscher. Die letzte Herrlichkeit dieses Tempels wird größer sein als die erste, spricht der Herr der Herrscharen. Und an diesem Ort will ich Frieden geben, spricht der Herr der Herrscharen. Gott fragt eben, wer war denn noch die frühere Herrlichkeit? Und wie ist es denn jetzt, wenn ihr das vergleicht? Und natürlich ist man da traurig. Kann man gut vorstellen. Und sie haben gewarnt, lesen wir im Buch Esra, die Älteren, wie sie das gesehen haben. Und wie geht es denn uns? Wenn wir in unsere Gemeinde schauen, in unsere Reihen und dann liest im Neuen Testament, was weiß ich, Gewaltiges, ja, die erste Gemeinde, wie viele Tausende haben sie bekehrt und wie herrlich war die Gemeinschaft miteinander. Und dann liest man und denkt sie und vergleicht und liest und denkt sie, ja, bei uns schaut es ganz anders aus. Das ist irgendwie traurig. Ja, aber Gott sagt, lass dich doch da nicht runterziehen. Was soll das? Bau. Es ist gut. Bau weiter. Seid doch nicht traurig. Und Gott sagt, das ist sehr schön, er erinnert, genau da in den Verse, haben wir eh gerade gelesen, er sagt, das Wort, das ich mit euch eingegangen bin, als ihr aus Ägypten zogt, und mein Geist bestehen in eurer Mitte. Also mein Wort steht noch. Ich stehe zu euch. Und mein Geist ist da, er ist in eurer Mitte. Ich habe ihn nicht weggenommen. Also baut's weiter. Auch wenn es nicht toll ausschaut, aber baut's. Und das gilt auch für uns. Lassen wir uns nicht traurig machen, was weiß ich, wenn wir in der Jugend nur ein paar haben und es vielleicht nicht so, keine Ahnung, so läuft, wie sich mancher vielleicht vorstellt. Lassen wir uns nicht entmutigen, wenn wir jetzt, sage ich mal, so sind, wie wir sind gerade. Bauen wir weiter. Wirkt man, arbeiten wir an diesem Tempel. Ja, weil Gottes Geist ist immer noch da und seine Verheißungen stehen. Wir sollen uns nicht fürchten, sondern auf die Zukunft schauen. Und das macht Gott an der Stelle auch. Er sagt, er wird in kurzer Zeit den Himmel erschüttern und die Erde und das Meer und das Trockene. Und er wird alle Nationen erschüttern. Und dann werden alle Kostbarkeiten werden zu diesem Tempel kommen. Das ist nicht zu einer Lebzeit passiert. Und das ist auch seitdem noch nicht passiert. Das kommt noch. Das wird im tausendjährigen Reich sein. Dass alle Nationen nach Jerusalem gehen und die Kostbarkeiten auch bringen werden. Aber trotz alledem sagt Gott, und das finde ich stark an der Stelle, und ich werde dieses Haus mit Herrlichkeit füllen. Und das finde ich das Schöne. Es ist jetzt nicht unser Teil und unsere Aufgabe, dass wir dieses Haus mit Herrlichkeit füllen, weil das können wir gar nicht. Wir können dieses Haus, diesen Tempel auch nicht herrlich machen in der Weise, dass wir da ja, es herrlich machen. Aber wir sollen es bauen. Und Gott sagt, dein Teil ist bauen, mein Teil ist, ich werde es mit Herrlichkeit füllen. Und dieses Bauwerk, dieser Tempel Gottes, diese Gemeinde wird herrlich sein. Der Herr Jesus wird alle Falten, alle Runzel weg tun. Und dann ist die verherrlichte Braut, wo alle staunen drüber. Wunderschön. Es ist sei Teil. Und das macht mir auch Mut. Er ruft uns auf. Schau mal nicht auf das, was nicht so toll ist. Sondern schau mal auf das große Ziel. Sei Wunsch, sei Ziel, dass dieses Gebäude wächst. Und auf sei Verheißung, dass er die Herrlichkeit geben wird. Und ihm gehört alles, er stellt sie vor als der, dem alles Silber und alles Gold gehört. Alle Schätze dieser Erde, alle Herrlichkeiten sind in seiner Hand und er wird es einsetzen. Das heißt, für mich hat das geheißen, lasse ich mich doch nicht frustrieren, sondern baue mutig, fröhlich, stark weiter an diesem Gebäude. Und Gott wird das gebrauchen und zu seiner Zeit die Herrlichkeit geben. Und es zum wunderbaren, staunenden Ende führen, nämlich eben, wie er sagt, die letzte Herrlichkeit dieses Hauses wird größer sein als die erste, spricht der Herr der Herrscher.
Ich möchte euch noch ein bisschen weiter nach vorne in die Bibel mitnehmen. Und zwar bin ich in meiner stillen Zeit im Augenblick unterwegs oder habe am Jahresanfang damit begonnen, in den Mosebüchern zu lesen. Und ich finde immer ganz interessant, wenn man so einen Dialog liest, wo Gott mit Mose redet. Und ich finde, wir dürfen da manchmal so zuhören oder vielleicht auch zuschauen. Und da möchte ich euch ein paar Verse vorlesen aus dem 4. Buch Mose. Und dort in dem Kapitel 11. Das Volk dreht mal wieder am Rad. Die sind völlig unzufrieden mit dem Manna. Sie murren und heulen rum, wie toll alles in Ägypten war. Und würden da gern wieder zurück, sind nicht zufrieden mit ihrer Situation. Und der Mose kriegt immer wieder die volle Breitseite ab. Und der Herr redet mit ihm. Und ich möchte lesen 4. Mose 11, ab Vers 18. Und zu dem Volk sollst du sagen, heiligt euch für morgen, dann werdet ihr Fleisch essen, denn ihr habt vor den Ohren des Herrn geweint und gesagt, wer wird uns Fleisch zu essen geben, denn in Ägypten ging es uns gut. Der Herr wird euch Fleisch geben und ihr werdet essen. Nicht nur einen Tag sollt ihr essen und nicht nur 2 Tage, nicht nur 5 Tage und nicht nur 10 Tage und nicht nur 20 Tage, sondern einen ganzen Monat, bis euch zur Nase herauskommt und es euch zum Ekel wird, weil ihr den Herrn, der in eurer Mitte ist, verworfen und vor ihm geweint und gesagt habt, warum sind wir aus Ägypten ausgezogen? Das Volk wollte unbedingt Fleisch haben. Und der Herr sagt, na gut, dann gebe ich ihnen das Fleisch. Und der Mose hört sich das so an und er hat Zweifel gehabt. Er sagt, 600.000 Mann Fußvolk oder zählt das Volk, in dessen Mitte ich bin. Und da sagst du, Fleisch will ich ihnen geben, dass sie einen ganzen Monat davon essen. Können so viel Schafe und Rinder für sie geschlachtet werden, dass es für sie ausreicht? Oder sollen alle Fische des Meeres für sie eingesammelt werden, dass es für sie ausreicht? Also der Mose hat sich gedacht, Herr, wie soll das denn bitte funktionieren? Das sind so viele Leute, ein so riesiges Volk. Das haut doch hinten und vorne nicht hin. Wie soll ich das machen? Denkt ihr schon ein bisschen pragmatisch? Sollen wir jetzt hier unsere ganzen Tiere schlachten oder irgendwie das Meer leer fischen? Wie soll das funktionieren? Und ich bin mir sicher, Mose wusste das eigentlich in der Theorie, gell, dass der Herr sowas machen kann. Der hat ja schon sehr viel mit ihm erlebt. Und der Herr sprach zu Mose, ist die Hand des Herrn zu kurz? Jetzt sollst du sehen, ob mein Wort für dich eintrifft oder nicht. Und dieser Satz, ist die Hand des Herrn zu kurz, diese Frage, die der Herr dem Mose stellt, ich muss gestehen, die hat bei mir eingeschlagen in der stillen Zeit. Weil ich mir gedacht habe, ja, Paul, wie ist das eigentlich bei dir im Leben? Du weißt ja theoretisch auch, dass der Herr helfen kann und dass er ganz andere Wege und Pläne hat. Aber wie oft erwische ich mich, dass ich auch zweifle und habe mir gedacht, ja, vielleicht will mich der Herr auch manchmal fragen, Paul, glaubst du eigentlich, meine Hand ist zu kurz? Obwohl du schon oft in deinem Leben die Gelegenheit hattest, festzustellen, nee, das ist nicht so, das ist nicht der Fall. Meine Hand ist lang genug, wo ich dir geholfen habe. Das Schöne ist, ich habe dann weitergelesen, bin irgendwann in 5. Mose gelandet. Und dann ist mir auch aufgefallen, in 5. Mose Kapitel 9, der Blick der Mose dann nochmal so ein bisschen zurück, erzählt dem Volk nochmal, was er erlebt hat und zitiert da auch nochmal einen Dialog, den er dann mit dem Herrn hatte. Und zwar der letzte Vers in 5. Mose 9. Sagt Mose zu Gott, sind sie ja dein Volk und dein Erbteil, das du herausgeführt hast mit deiner großen Kraft und mit deinem ausgestreckten Arm. Da haben wir gedacht, ja, das dürfte der Mose erleben. Gottes Arm ist ausgestreckt, er ist lang genug, hat eine große Kraft und hat gewirkt. Durfte dann natürlich auch vorher, das haben wir jetzt nicht mehr gelesen, ist auch so gekommen mit dem Fleisch. Das ist ihnen auch zur Nase rausgehängt, dem Volk. Und da durfte Mose sehen, okay, der Herr steht zu seinem Wort, er lässt ihn nicht allein. Und er hält wirklich das, was er zusagt. Und sein Arm ist lang genug, um zu helfen. Das wünsche ich euch, das wünsche ich mir, dass wir das doch auch immer wieder in unserem Leben erfahren dürfen und sehen dürfen, ja, Gottes Hand ist da, er trägt uns durch. Ob es die Englischprüfung morgen ist oder andere Herausforderungen, genau, dass wir dann auch irgendwann sagen dürfen, danke Herr, du hast geholfen.
Ja, Brüder, ganz herzlichen Dank für eure mutmachenden Worte. Ist mir aufgefallen, dass jeder Gedanke, jede Botschaft, die weitergegeben worden ist, Gott zu seinem Volk spricht. Zu seinen Leuten, die mit ihm unterwegs waren, die Erfahrungen gemacht haben und die immer wieder auch ermutigt werden, weiterzugehen, auf den Herrn zu schauen. Ist mir aufgefallen, dass wir einfach Menschen sind, uns geht es auch nicht anders. Gell? Wir sind auch schon jahrelang mit unserem Herrn unterwegs, haben Erfahrungen gemacht, wir leben in unserem Fleisch und brauchen wieder Ermutigung, dass wir weitergehen, dass wir nicht auf die Umstände sehen, die uns jetzt beschäftigen, sondern dass wir auf den Herrn schauen. Wir sehen ihn ja nicht, wie die Jünger ihn hatten an ihrer Seite, aber wir wissen, dass er lebt. Wir haben sein Wort, das uns ja heute immer wieder da anspricht und uns auch den Hinweis gibt, auf den Herrn zu schauen. Ich habe in meiner stillen Zeit will ich auch einen Gedanken weitergeben. Wir haben uns mit dem Johannesevangelium beschäftigt oder beschäftigen uns weiter mit dem Johannesevangelium. Und da wird uns auch berichtet von den Jüngern, die auch mit ihrem Herrn Jesus unterwegs waren. 3 Jahre lang waren sie unterwegs und im Johannes 21, da lesen wir, dass diese Jünger irgendwie zerstreut waren und nicht mehr so richtig wussten, wie es weitergeht. Denn ihr Herr war ja gekreuzigt worden und war nicht mehr in ihrer Mitte. Gell? Und obwohl er ihnen schon 2-mal begegnet war, ja, hinter verschlossenen Türen, den Jüngern nach Ostermontag, eine Woche später, wo sie auch wieder zusammen waren mit dem, wo der Thomas auch bei ihnen war und hat gesagt, hey, Thomas, schau mal her, du konntest es nicht glauben, sondern komm mal her, jetzt bin ich auch noch mal hier und begegne dir, dass du auch glauben kannst. Und dann im Johannes 21, 1-14, den Abschnitt lese ich jetzt nicht mehr aus Zeitgründen. Aber da sind die Jünger, es waren 7 Jünger miteinander unterwegs und waren zum Fischen gegangen. Und Petrus war derjenige, der den Vorschlag gemacht hatte und die anderen sind mitgegangen. Und waren eine ganze Nacht beim Fischen. Und kamen zurück, erfolglos, haben nichts gefunden, haben sich Mühe gegeben, erfahrene Fischer haben sich Mühe gegeben und haben nichts gefangen. Im Vers 6, ab Vers 4 lese ich. Als aber schon der frühe Morgen anbrach, stand Jesus am Ufer, doch wussten die Jünger nicht, dass es Jesus war. Jesus spricht zu ihnen, Kinder, habt ihr wohl etwas zu essen? Sie antworteten, nein. Wenn man abends schlafen geht und morgens aufsteht und an den Kühlschrank geht und was zu essen hat, freut man sich. Okay? So geht es mir. Wenn man aber arbeitet, die ganze Nacht arbeitet und erfolglos ist und nichts zu essen hat, sieht es aber wieder ganz anders aus. In dieser Situation spricht der Herr Jesus zu ihnen: Kinder, da drüben, hallo, ihr wart die ganze Zeit, habt ihr was zu essen? Nein. Das muss wehtun, oder? Da knurrt der Magen, oder? Habt ihr was zu essen? Nein, wir haben nichts. Und es zeigt mir, man können arbeiten, können quälen, uns abquälen. Wenn Gott nicht seinen Segen gibt, dann sind wir erfolglos. Ja? Epps hat auch davon erzählt, gell? Diese Männer, die da den Tempel vergessen haben und haben für sich gearbeitet und gerackert und es ist zerronnen wie Sand zwischen den Fingern und es ist nicht zurückgeblieben. Das ist tragisch, oder? Und Jesus sagt ihnen, er aber sprach zu ihnen: Werft das Netz auf die rechte Seite. Wir hatten es auf der linken Seite, jetzt werft es auf die rechte Seite. Ich weiß nicht, wie breit dieses Boot war. Vielleicht 3 Meter, vielleicht 5 Meter, wenn es ein großes war. Werft es einfach auf die andere Seite. Und dann füllt sich dieses Netz mit 153 Fischen. Großen Fischen. Also nicht nur irgendwelche Gedruschel da, gell, die vielleicht wieder durch das Netz geschwommen sind. Ja. Obwohl das Netz riss, gell. Hey, sagte Johannes zu ihm: Petrus, das ist der Herr. Mit diesem Herrn haben sie im Lukas Kapitel 5 lesen wir, am Anfang, wo er sie berufen hat, haben sie eine gleiche Erfahrung gemacht. War dieser Petrus genau der gleiche und haben so viele Fische gefangen, dass sie sie nicht alleine ans Ufer bringen konnten. Und das haben sie hier neu erfahren. Am Anfang hat der Herr diesen Jüngern gezeigt und hat sie gerufen in seine Nachfolge. Und jetzt sind sie wieder auf dem Weg abgekommen und waren alleine unterwegs und haben vergessen, das, was sie erlebt haben mit diesem Herrn, das er ihnen vorausgesagt hat, dass sie nicht glauben konnten. Herr, mit dir sind wir bereit, in den Tod zu gehen. Und dann hat er aber erfahren, dass er doch ein schwacher Mensch ist und sich total überschätzen kann. Das geht mir auch so. Wir müssen demütig uns unter die gnädige Hand unseres Herrn tun. Und das Schöne ist, der Herr hat diesen hungrigen Leuten schon ein Brot dabei gehabt und die Fische dabei gehabt, hat ein Feuer angemacht, dass sie essen konnten. Er ist das Brot des Lebens. Er hat in der Wüste 5000 Leute gespeist. Das haben sie miterlebt, haben sie miterfahren. Und vor diesem Herrn hat sich Petrus dann wieder bekleidet und hat sie ins Wasser geworfen. Und dort durfte aber doch mit dazukommen an diesem Feuer sich aufwärmen und an diesem Feuer auch wieder essen, Gemeinschaft haben. Es zeigt mir einfach, dass der Geist Gottes eigentlich ganz unterschiedlich leitet. Der Geist weht, wo er will. Der Wind weht, wo er will. Einmal wieder so, einmal wieder die andere Richtung. Und der Geist Gottes arbeitet auch ganz unterschiedlich. Und ich glaube, wir dürfen bestimmt nicht ein Muster haben. Auch wenn wir eine Erfahrung gemacht haben, das ist gut so, aber wir müssen auch offen sein, dass der Herr uns führt und nicht wir irgendwie meinen, jetzt wissen wir, wie es geht, jetzt gehen wir schon mal voraus. Und ich möchte bitten und offen sein, dass wir uns wirklich vom Herrn, durch seinen Geist leiten lassen, dass er uns in seinem Wort begegnet, was, Herr, was willst du mir sagen, gell, persönlich sagen, dass wir dann auch ja, diese Gedanken auch weitergeben, wie wir es auch heute erlebt haben, damit es auch ein Segen ist, gell, und dass es eine bleibende Perle ist für uns alle. Und dass wir uns weiter danach ausstrecken und nachforschen, was er uns sagen möchte.